ein Panorama, irgendwie falsch und richtig zugleich. In verflossenen Tagen war dieses erste Werk Björn Brauns in der Ausstellung ein Buch, worin Adalbert Stifter seinen Blick über die deutsche Landschaft streifen ließ. Was wurde aus dem Panorama einer romantischen Zeit? Buchpampe, durch die Einwirkung von Wasser, Hitze und die Geduld des Künstlers am Herd. Dieser strich sie, die Pampe, anschließend in der Tradition des Papierschöpfers stehend, auf einem Sieb aus, wo sie trocknete und spannte sie schließlich auf einem Keilrahmen auf 99 x 123 cm auf. Dass Stifters detaillierte Naturbeschreibungen in dieser neuen Form noch Bestand haben, gar darin kondensiert seien, geht mir kein bisschen ein. Ich beneide eher einen Künstler, der seine Tage so individuell von eigenen Neigungen geleitet zu gestalten weiß. Dieses Objekt an der Wand transportiert nichts mehr von Himmel, Erde, Wasser und Leben. Eher stimuliert dessen stumpfes Beige Zweifel, ob es diese schönen Dinge wirklich gibt. Eigentlich bloß ein dunkler Streifen in dem murkeligen, fasertapetenartigen Rechteck verlangt nach Aufklärung. Bei genauem Hinsehen identifiziert man es mit jenem Bändchen, mit dem der Leser wiederfand, wo er in Stifters Erzählung das Heidedorf stehen geblieben war. Mir hilft dieses Bändchen nun gerade noch im Glauben, dass der Schaffensprozess von kunstwissenschaftlicher Seite zutreffend geschildert worden ist. Das Traurige ist, dass der Rundgang, bei dem der Besucher zwischendurch durchaus einen luftigen Gedanken einfangen kann, bald von neuem zur Anschauung unsinnlicher, glatt sinnfrei gewordener Materie zurückführt. Man heftet den Besucher sozusagen an den Boden. Die verwitterte Parkbank, platziert auf dem noblen Parkett im Haus, widerspricht dem nicht, sondern ist mit betroffen. In ihrer Sitzfläche und der Lehne fehlt je ein Balken Holz. Wasser, Hitze und Beharrlichkeit verhalfen auch ihnen zu einem neuen Dasein. Wieder waren Brei und Pampe ein Übergang. Nichts darf zerstört werden, ohne dass etwas Neues daraus entsteht. Dies sei ein Grundsatz Björn Brauns, erläutert Cornelia Schulz für den Verband Deutscher Volks- und Raiffeisenbanken als dem Stifter des Blau-Orange-Kunstpreises. Die pulverisierten und ausgestrichenen Balken und die Bank sind nun also zu Kunst erhoben. Oder herrscht im Gegenteil eine andere Tendenz vor, der zufolge Gewachsenes und Zusammengefügtes bricht, Form und Bedeutung verliert, für den ursprünglichen Zweck nicht mehr taugt und am Ende zu Staub vergeht. In der Naturwissenschaft haben die Thermodynamiker solchen Niedergang in ihren zweiten Hauptsatz gefasst, wonach die Unordnung, sie sprechen von Entropie, zeitlich nur zunehmen kann. Doch nachzureichen ist, dass das nur für abgeschlossene Systeme gilt, ein Kunstverein hingegen davon lebt, dass zunächst ein Künstler und dann die Leute ein- und auswärts gehen. Und wirklich, fallweise deckt sich Björn Brauns Wirken auch nicht mit dem nach dem zweiten Hauptsatz absehbaren. Da werden nach Heimwerkerart Teile angeordnet und erfüllen im Prinzip einen Zweck. Das entsprechende Objekt gleicht einem Futterhäuschen, wie man sie aus Gärten kennt. Dieses steht in einem Ausstellungsraum. Dessen ungeachtet könnte es sein, dass Vögel es aufsuchen und sich an den Kernen und Körnchen darin gütlich tun. Denn das Futterhäuschen ist in nächster Nähe eines Fensters zum Garten platziert. Dieses Fenster ist nicht bloß halb offen, den rechten Flügel vermisst man ganz, wobei der weiße und grüne Lack auf dem zur Futterstätte zusammengenagelten Holz gewisse Schlüsse nahelegen. Ob das Objekt, die Vögel des Parks, tatsächlich zu einem Abstecher ins Haus Salve Hospes verleitet, wird sich zeigen. Von Björn Brauns Wissen über sie jedenfalls zeugt die letzte Station des Rundgangs. Auf 9 schmalen Podesten wird jeweils ein Werk platziert, bei dem Braun das Material und 2 Zebrafinken ihre Vorstellung von der richtigen Form einbrachten. Der Künstler sagt, mit den 2 Vögeln habe er sich einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Die ihrerseits wünschen sich für die Nacht kokosnussgroße Nester, in welche von der Seite eingeflogen wird. In ihrer Heimat Australien müssen Zebrafinken recht häufig solche Schlafnester bauen, denn sie folgen in der Steppe den Wolken und leben von den Gräsern bzw. deren Samen, die sporadischer Regen sprießen lässt. bei heimischen Vögeln in der Umgebung seines Ateliers, das unweit eines Friedhofs liegt, hatte Björn Braun beobachtet, dass diese ohne weiteres künstliches Material in ihre Nester integrieren, besonders gern, wenn es die Farbe grün hat. Den eigenen Zebrafinken bot er nun ebenfalls für sie Exotisches an. Gespaltenes Paketspannband in Blau, Streifen von Papier, rote Pfeifenputzer und divers gefärbte Sisalfasern. Das momentane Angebot wird am jeweiligen Nest offenbar. Für die Welt draußen und das Haus Salve Hospes als kleinen Punkt in ihr kann gelten, Vielfalt ist der natürlichste Anstoß für Aufmerksamkeit und Auseinandersetzung.